Wir fahren fort. Im Johannesevangelium in diesem ersten Teil, ersten 18 Verse, sind diese Einheit, die uns die Mission des Sohnes Gottes zeigen. Die Mission des Sohnes Gottes. Letzte Woche hat uns Dieter vom Geben und Nehmen verkündigt und eine Wahrheit, die mir da noch in Erinnerung ist, ist, Dieter hat betont, dass auch das Evangelium ein Schatz ist, ein Gut ist, was man weitergibt. Und das ist so kostbar. Beim Geben sollen wir nicht nur an Geld denken oder an Dinge, die wir weitergeben, sondern das Evangelium zu geben. Und genau darum geht es heute, dass wir lernen von einem treuen Zeugen, wie wir das Beste, was wir haben, weitergeben. Also dieses Geben vor Augen haben. Und dazu lasst uns noch zu Beginn beten. Gnädiger Gott, danke, dass du deine Gnade unverdient gibst und erweist und dass wir Empfänger sind in erster Linie und nur das weitergeben können, was du uns von oben gegeben hast. Und danke, dass du freigebig gibst. Danke, dass du auch jetzt uns Verständnis geben kannst, offene Augen. Ja, sogar kannst du jetzt heute in dieser Stunde vom ewigen Tod zum ewigen Leben führen. Du kannst heute und jetzt ewiges Leben geben, dem, der glaubt. Darum bitten wir dich. Und dass du uns als Gläubige belehrst, dass wir von dieser Zeit weggehen und dann das Beste, was wir haben, weitergeben und erleben, wie Menschen ewiges Leben empfangen. Durch das, was wir ihnen weitersagen können. Ja, bitte gib doch jetzt dazu deine Hilfe zum Reden und zum Hören. Amen. Was ist eigentlich ein anderes Wort für ein Christ? Ihr dürft gerne antworten. Wie würdet ihr das in anderen Worten sagen? Ein Christ. Ein Christ ist? Ein Heiliger. Ein Nachfolger Jesu. Ein Gerechter. Ein Wiedergeborener. Ja, sehr gut. Eins habt ihr noch nicht genannt, nämlich wie nennt Jesus seine Gläubigen als letztes, bevor er die Erde verlässt? Schaut mal in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und danach fährt er in den Himmel auf. Jeder Christ ist ein Zeuge Jesu Christi. Und es ist eine große Tragödie, dass man beim Wort Zeuge vielleicht auch an die Zeugen Jehovas denkt, die eine Sekte sind. Und wenn sie nicht umkehren, werden sie in die Verdammnis gehen, weil sie Jesus nicht als Gott verehren. Aber dieser Begriff Zeuge gehört eigentlich uns, die wir Jesus als dem Sohn Gottes, dem wahren Gott, glauben. Wir sind Zeugen Jesu Christi. Was ist ein Zeuge? Kinder, ihr Kinder, stellt euch vor, dass ihr beim Jakolo-Spiel 80 Punkte erreicht habt. Das ist schon ganz schön viel. Und als du das erzählst, wirst du gefragt, du hast 80 Punkte geschafft, hast du einen Zeugen dafür? Was heißt das? War jemand dabei? Hat es jemand gesehen? Wie gut, wenn du dann sagen kannst, ja, Daniel ist mein Zeuge. Und so kennen wir den Begriff Zeuge im Leben. Nicht nur, wenn Unfälle passieren, sondern auch, wenn etwas sehr Schönes geschieht. Wenn eine Ehe geschlossen wird. Bei der Hochzeit gibt es Trauzeugen. Zeugen haben es gehört, Zeugen haben es mitgehört, miterlebt und sie können das bezeugen. Nur die allerersten Christen haben Jesus wirklich gesehen. Und doch ist jeder Christ ein Zeuge. Wie geht das? Jeder Christ ist ein Zeuge, weil Jesus lebt. Und jeder Christ kann bezeugen, Jesus ist genauso, wie die Bibel es sagt. Jesus rettet und er hat mich gerettet. Und deswegen kann ich es bezeugen. Das Schöne ist, Gott kann jeden von uns als Zeugen gebrauchen. Vor einiger Zeit fragte ich einen Glaubensbruder danach, wie er gerettet wurde, und er hat mir erzählt, dass Gott einen Arbeitskollegen in seinem Leben gebraucht hat, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er vor Gott ein Sünder ist und Rettung braucht. Und Gott schenkte Umkehr im Leben dieses Mannes und sein Leben war neu. Und jetzt verbringt er selbst viel Zeit damit, anderen von Jesus zu erzählen und dient auch als Ältester mittlerweile in einer Gemeinde. Und das soll uns ermutigen, ja? Ein Arbeitskollege, das könntest du sein, wenn du den Herrn kennst und ihn bezeugen kannst. Der Herr Jesus gebraucht seine Zeugen. Vertraue darauf. Und das lernen wir heute von einem besonderen Zeugen als Vorbild. Wir schauen also in Johannes Kapitel 1. Und wir lesen die Verse 6 bis 11. Und heute im ersten Teil betrachten wir dann die Verse 6 bis 8. Johannes 1, Vers 6. Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Soweit der Text, den ich überschrieben habe mit der finsteren Welt das wahre Licht bezeugen. Und wir schauen heute uns dieses Wort bezeugen an. Und im ersten Teil also wollen wir uns ansehen, wie wir bezeugen wie der treue Johannes. Gemeint ist Johannes der Täufer. Das ist der markante Vorläufer des Herrn Jesus. Er kündigt an, dass Jesus bald öffentlich auftritt. Und der Dienst des Johannes kann mit einem Wort zusammengefasst werden. Zeugnis. Er bezeugt Jesus Christus. Und auch wenn unser Leben äußerlich ganz anders aussieht als das von Johannes dem Täufer, keiner von euch ist heute mit Kamelhaar gekommen oder lebt in der Wüste, aber dennoch haben wir denselben Auftrag. Denselben Auftrag wie Johannes, nämlich Jesus zu bezeugen. Und Johannes hat das treu gemacht. Und wir lernen von ihm, wie auch wir in diesem zentralen Auftrag treu sind. Und dabei folgen wir einfach unserem Text entlang der Verse 6 bis 8. Und zunächst bekommen wir die Frage beantwortet, wer bezeugt? Und die Antwort finden wir im ersten Vers in unserem Text in Vers 6. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser Satz beginnt mit einem Kontrast. Ich möchte, dass ihr das seht in eurer Bibel. Wir sehen den Kontrast zum vorherigen. Vorher ging es immer wieder um das Wort. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Das Wort ist schon immer da. Es ist ewig. Das Wort ist mächtig. In Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden. Alles ist durch das Wort entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das Wort ist der Schöpfer, er ist allmächtig. Das Wort hat Leben in sich selbst. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. In diesen Versen ging es um das Wort, um Gott selbst. Aber jetzt in Vers 6 schauen wir auf den Menschen. Was für ein Kontrast. Der ewig existente, allmächtige Gott und dann der begrenzte, zeitliche Mensch. Was für ein Kontrast zwischen Gott und Mensch. Es war ein Mensch. Ich möchte, dass ihr wisst, dass dieses war im Griechischen ein anderes Wort ist als in Vers 1. In Vers 1 lesen wir, im Anfang war das Wort. Das ist ein andauerndes war, ohne Anfang. Hier im Vers 6 heißt es war ein Mensch. Und das ist ein war, das könnten wir auch mit wurde übersetzen. Also ein Mensch, der angefangen hat zu existieren. Johannes ist ein Geschöpf. Er wurde geschaffen und darum war er da. Und dieser erste Mensch, der hier mit Namen genannt wird in diesem Evangelium, ist nicht Adam. Adam war der allererste geschaffene Mensch. Und was bedeutet Adam? Adam bedeutet aus dem Erdboden. Adam wurde aus der Erde geschaffen. Und mit Adam begann die Menschheit. Adam gehorchte Gott nicht und seine Beziehung zu Gott starb. Aber unser Text beginnt mit einem anderen Menschen. Es war ein Mensch, sein Name war Johannes. Was bedeutet Johannes? Jahwe ist gnädig. Hier haben wir also eine neue Schöpfung. Und eine neue Schöpfung gibt es nur, weil Jahwe gnädig ist, weil Gott gnädig ist. Jetzt gibt es aber in der Bibel mehrere Männer, die Johannes heißen. Welcher ist gemeint? Schließlich heißt ja das Evangelium nach Johannes. Meint der Autor sich selbst? Und wie ihr schon gehört habt, nennt der Autor sich in seinem Buch nicht mit Namen. Nirgendwo finden wir den Jünger Johannes mit Namen. Der Autor ist einer von den 12 Jüngern Jesu, er ist Fischer, er ist Sohn des Zebedäus, aber im Evangelium nennt er sich nicht Johannes, sondern der Jünger, den Jesus liebte. Zum Beispiel Kapitel 21, Vers 20. Für ihn war das Wichtigste, dass Jesus ihn lieb hat. Darüber ist er nicht hinweggekommen. Wie ist das bei dir? Ist das für dich schon Routine geworden, normal geworden, dass Jesus dich liebt? Dass Jesus dich lieb haben kann. Der Autor Johannes nennt sich nie mit Namen. Und deswegen ist der Name Johannes für nur eine Person reserviert in diesem Evangelium. Für Johannes den Täufer. Und dieser Johannes, der lebte dafür, um Jesus zu bezeugen. Schaut mal in Vers 23 in Johannes 1. Da beschreibt er sich selbst. Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Dieser Johannes ist der Herold, der Ankündiger für einen König, der kommt. Oder schaut in Vers 26, dort sagt er über sich selbst, Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Also er ist der Täufer, derjenige, der mit Wasser tauft. Aber das war nicht seine Idee. In Vers 33 lesen wir, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir. Also er wurde gesandt, mit Wasser zu taufen. Das war nicht seine eigene Idee. Und warum sollte er taufen? Was war das Ziel? Schaut in Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Vers 31. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Johannes der Täufer hat nur getauft, damit Menschen Jesus erkennen als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes in Vers 6, soweit sind wir jetzt gekommen. Ihr müsst wissen, wer dieser Johannes ist. Ich habe euch gezeigt, das ist Johannes der Täufer. Und jetzt schauen wir uns an, was ihn beschreibt. Wir sehen in Vers 6, es war ein Mensch von Gott gesandt. Von Gott gesandt. Warum ist das wichtig zu erfahren, dass er von Gott gesandt war? Das ist doch schon vorbei. Also, ich weiß nicht, wie du über Johannes denkst, aber vielleicht könntest du denken, Jesus, ich glaube an Jesus. Johannes, den brauchten die Menschen damals, aber heute ist er nicht mehr da. Er ist nicht so wichtig. Aber hier steht, es war ein Mensch von Gott gesandt. Und im Griechischen ist das so ausgedrückt, dass sein Auftrag weiterhin Gültigkeit hat. Dieser Auftrag war nicht nur für die Menschen damals, sondern auch für uns heute wichtig. Es ist eine Sendung, die immer noch ihre Bedeutung hat für uns. Also auch du musst Johannes kennenlernen. Du musst wissen, wofür er steht, denn sein Auftraggeber ist niemand anderes als Gott. Gott hat Johannes gesendet und das wird deutlich, wenn wir uns die Biografie von diesem Johannes ansehen. Also jeder von uns muss diesen Johannes kennen und wir lernen ihn jetzt gemeinsam nochmal kennen. Eigentlich hätte es ihn gar nicht geben dürfen. Denn wir lesen in Lukas 1, Vers 7. Lukas 1, dann der Vers 7. Über seine Eltern heißt es da. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Beide waren in fortgeschrittenem Alter. Ihre Aussicht auf ein Kind war vorbei. Da war nichts mehr zu holen für die beiden. Aber dann erscheint der Engel Gabriel dem Zacharias, dem Priester, und kündigt ihm an, dass seine Frau Elisabeth schwanger wird und dass sie einen Sohn bekommt. Und auch der Name steht schon fest. Er soll ihn Johannes nennen, Vers 13. Und genauso geschieht es. Die beiden alten Leute, die bekommen ein eigenes Kind. Und damit wird deutlich, Johannes ist wirklich direkt von Gott gesandt, weil nur Gott konnte das tun. Nur Gott kann das schaffen. Aber nicht nur seine Entstehung ist verwunderlich, auch die ganzen Umstände um seine Geburt herum unterstreichen, dass er wirklich von Gott gesandt ist. Denkt einmal daran, wie sein Vater auf die Freudenbotschaft reagiert hat. Zacharias, der kann das nicht glauben. Wir lesen in Lukas 1, Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Er ist sogar noch höflich gegenüber seiner Frau. Gell? Ich bin alt und meine Frau, die ist fortgeschritten im Alter. Weiß ich nicht, ob er das so meinte, aber auf jeden Fall beide, die waren zu alt zum Kinder bekommen. Erinnert uns das an jemanden? Hört einmal auf 1. Mose 17, Vers 17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Der Zacharias ist also in guter Gesellschaft. Er ist in guter Gesellschaft mit Abraham, der lachte auch über die scheinbare Unmöglichkeit. Warum zeige ich euch das? Nun, wir sehen, dass sich hier Geschichte wiederholt. Wir haben also schon mal Abraham in einer neuen Form in dieser Geschichte von Johannes, der Stammvater Israels. Und dann achtet einmal darauf, in welchem Stamm Johannes geboren wurde. Aus welchem Stamm kam Zacharias? Levi, natürlich. Die Priester kamen aus dem Stamm Levi. Und beide Eltern sind Nachfahren von welchem Sohn Levis, welchem Nachkommen Levis? Von Aaron, dem Bruder von Mose. Die Priester kamen von Aaron, dem Bruder von Mose. Und so erinnert auch Johannes Auftrag an den großen Anführer Mose. In Lukas 1, Vers 15. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Und dann in Vers 16. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Durch Mose kam das Gesetz am Berg Sinai und das Volk wendete sich ab von dem Gesetz und Johannes soll sie zurückführen zu dem Gesetz. Also wir sehen, Johannes ist in gewisser Weise auch wie ein neuer Mose, erinnert an diesen Auftrag. Also wir haben schon Abraham, Mose in Aspekten hier in dem Leben von Johannes. Und dann, woran erinnert euch das noch, dass eine unfruchtbare Frau einen Sohn bekommt, der Wein und starkes Getränk nicht trinken darf und der durch den Geist Gottes wirken wird? Natürlich. Ja, Samuel und Simson. Ja, genau. Samuel und Simson. Wobei Samuel treu war und Simson, er brach jeden Aspekt des Gelübdes. Aber Johannes würde moralisch treu leben. Und so sehen wir noch etwas. Was würdet ihr sagen, was ist Johannes von Beruf gewesen? Nun, Johannes ist eindeutig ein Prophet Gottes. Und so verkündigt auch Gabriel in Vers 17, in Kapitel 1 in Lukas, und er wird vor ihm hergehen in Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung des Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Er wird hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Und wir brauchen gar nicht lange überlegen. Wenn wir Johannes ansehen, dann sehen wir einen Propheten wie Elia. Er trägt die Kleidung eines Propheten aus Ziegenhaar. Der Elia. 2. Könige 1, Vers 8 steht das. Elia trug einen Mantel aus Ziegenhaaren. Und was lesen wir über Johannes in Matthäus 3? Matthäus 3, Vers 4 ist es. Er, aber Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren. Also das war diese Kleidung eines Propheten. Und auch Elia kannte sich aus mit karger Kost, ohne festen Wohnsitz, außerhalb der Städte und rief das Volk und sogar den König zur Buße auf. Und genauso kennen wir Johannes. Er ist auch dieser Prophet, der das Volk samt König Herodes zur Buße aufruft. Ja, er ist der Elia, der kommen soll. Also wir haben Abraham, Mose, wir haben Samuel, Simson, wir haben Elia. Und wer gab Johannes die Vollmacht, in Gottes Namen zu reden? Die Antwort finden wir in Lukas 1, Vers 15. Und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Es ist immer und in jedem Fall nur der Heilige Geist, der befähigt, in Gottes Namen zu reden. Und damit steht Johannes in einer Linie mit einem monumentalen König-Prophet, der schon vor seiner Zeit vom kommenden Messias prophezeite, nämlich David in 2. Samuel 23, Vers 2. Der Geist Jahwes hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Johannes prophezeit über den Messias im Sinne von, er zeigt auf den Messias. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass sein Vater den Namen des Propheten trägt, der als der Letzte seiner Zeit vom Messias weissagte. Zacharias, das ist der Name Zacharja. Also seht ihr, was ich sehe? Ich sehe in diesem Johannes, da bündelt sich das gesamte Alte Testament. So wichtig ist diese Person. Wir können sie nicht einfach übersehen. Und was hat das uns zu sagen? Sollen wir jetzt einfach staunen und sagen, oh, was für ein toller Mann, den du uns da vorstellst? Was hat das uns zu sagen? Nun, denkt einmal an den Auftrag von Johannes. Sein Auftrag war einfach, auf Jesus zu zeigen. Wie wichtig ist deine Aufgabe, Jesus zu bezeugen? Sie ist ungeheuerlich wichtig. Du als Christ hast dieselbe hohe Aufgabe, dieselbe Ehre und Verantwortung, wenn du nur auf Jesus zeigst. Und wer ist der Mensch, der Jesus bezeugt? Das ist Johannes der Täufer, in dem sich alle wichtigen Charaktere der bisherigen Offenbarung bündeln. Also wer bezeugt der Johannes? Hier in unserem Text, in Johannes 1, wird er genannt. Und die zweite Frage ist, was heißt bezeugen? Was heißt das eigentlich? Das ist das Schlüsselwort in den Versen 7 bis 8. Zeugnis, Zeugnis, Zeugnis. Und damit ist der ganze hohe Auftrag zusammengefasst. Was aber ist mit Zeugnis gemeint? Nun, erst einmal ist eine Person gemeint, nicht ein Papier. Kinder bekommen ein Zeugnis aus Papier, aber das ist hier nicht gemeint. Es geht um Johannes und was er als Person macht. Und dazu schaut mal in Johannes 1, Vers 34. Johannes 1, Vers 34. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also Johannes ist Augenzeuge. Er ist wirklich ein echter Zeuge, einer, der es gesehen hat, was er bezeugt. Er verkündigt den Sohn Gottes, dass er ihn selbst erlebt hat. In dem Fall nämlich bei der Taufe. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Autor ihn nicht Prophet nennt, sondern Zeugnis. Propheten gab es schon viele. Viele Männer haben vor Johannes prophezeit, dass der Retter, der Sohn Gottes, kommen wird. Zum Beispiel, ich gebe euch ein paar Beispiele. Das erste ist in 1. Mose 3, Vers 15. Wir kennen diesen Vers und Mose hat ihn aufgeschrieben. Aber das hat Gott gesagt direkt nach dem Sündenfall, wo es heißt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, damit ist die Schlange gemeint, und der Frau, zwischen deinem Samen, das sind alle ungläubigen Menschen, und ihrem Samen, alle gläubigen Menschen. Er, das ist Jesus Christus, der kommen sollte, er wird dir, der Schlange, den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier sehen wir die erste Prophetie auf den Retter, auf den Sohn Gottes. Wir sehen, wie David prophezeite im Psalm 110, Vers 1, ein Psalm Davids, Jahwe sprach zu meinem Herrn. Und mit dem Herrn meint er den Herrn Jesus. der kommen sollte. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Er sieht den kommenden Messias erhöht auf dem Thron. Wir sehen Jesaja, 700 vor Christus. Mose, 1500. David, 1000 vor Christus. Jesaja, 700 vor Christus. Alle noch viele hundert Jahre entfernt. Und Jesaja weissagt im vierten Knechtslied über den Retter: Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Hier sieht er das Kreuz schon 700 Jahre vor der Erfüllung. Wir sehen auf den letzten Propheten, Propheten Malachi, 400 Jahre vor Christus etwa: Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Das ist der Herr Jesus. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht Jahwe der Herrscharen. Also Jahwe der Herrscharen, Gott der Vater, spricht über seinen Sohn, den Herrn, dass er kommen wird. 400 Jahre vorher. Und Malachi stellt klar, was der nächste Termin ist, nämlich da kommt ein Bote. Siehe, ich sende meinen Boten. Ein Elia. Und dann folgen 400 Jahre Schweigen. 400 Jahre, in denen es kein Wort des Herrn gab, keine Reden Gottes, keine neue Offenbarung. Und dann auf einmal in Lukas 3, Vers 2 lesen wir: Da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Was haben alle Propheten vor Johannes getan? Sie haben prophezeit. Sie haben vorausgesprochen, was sie nicht miterlebt haben. Sie haben geredet, was sie nicht erleben konnten. Was ist bei Johannes besonders? Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis hin zu Johannes. Aber Johannes hat nicht nur geweissagt, also prophezeit, sondern er hat gesehen und er kann bezeugen. Er ist Augenzeuge. Das ist das Besondere an Johannes. Er kannte den Sohn Gottes aus erster Hand. Und die Frage an dich lautet: Kennst du den Sohn Gottes aus erster Hand? Oder kennst du ihn nur aus der Bibel? Ich meine nicht, dass du ihn gesehen haben musst. Ich erwarte keine Visionen. Wir brauchen nicht nach Visionen suchen. Das Wort ist genug, sagt uns die Schrift in 2. Petrus Kapitel 1. Wir haben ein umso gewisseres Wort. Der Herr Jesus ist im Himmel und seine Erscheinung kommt noch. Darum wirst du ihn auch nicht sehen, bis er kommt. Doch er ist das lebendige Wort Gottes. Und wer dem Wort Gottes glaubt, der kennt ihn. Was ich damit meine: Wenn du sein Wort liest, wenn du betest, wenn du über sein Wort nachdenkst, wenn du nach seinen Geboten lebst, hast du dann diese unleugbare Erfahrung, dass er da ist, dass du ihn kennst. Kennst du den Herrn Jesus? Ist er Realität für dich? Nur dann kannst du auch das bezeugen, wenn du erlebt hast, dass er dich gerettet hat von deinen Sünden. Wenn du erlebt hast, dass er dich befreit hat von deiner Schuld, die dich zum Boden drückte. Wenn du erlebst, dass du dich in dieser Welt freuen kannst, obwohl du weißt, dass alles auf den Tod hinläuft. Das meine ich damit: Kennst du den Herrn? Aber sein Zeuge zu sein, ist kein Selbstzweck. Johannes wird uns nicht vorgestellt, damit wir ihn bestaunen. Johannes wird uns vorgestellt, damit wir sehen, wie er einen unübertroffenen Unterschied macht in dem Leben von anderen Menschen. Und das führt uns zur dritten Frage: Wozu sollen wir bezeugen? Wozu bezeugen? Damit sind wir bei Vers 7 beim Damit angelangt. Damit zeigt uns den Zweck, die Absicht. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Also Johannes hat das anderen erzählt, was er gesehen hat oder auf Jesus hingewiesen, weil er wusste, Jesus ist da, er lebt. Genauso sollen wir auch bezeugen, der Herr Jesus lebt, er rettet, er hat mich gerettet. Wozu? Damit alle durch ihn glaubten. Das ist interessant. Johannes musste die Menschen aufmerksam machen, dass der Retter da ist. Wie alt war der Retter zu dem Zeitpunkt? Etwa 30 Jahre. Das heißt, das ganze Volk Israel hatte das Kommen des Retters um 30 Jahre verpasst. Der war schon unter ihnen und keiner wusste es. Und Johannes verkündigt ihnen, der Sohn Gottes ist da. Aber damit nicht genug. Es ging nicht nur um Information, der Retter ist da, sondern das hat eine Auswirkung. Es ist nicht genug, nur von Jesus zu wissen. Es ist nicht genug zu wissen. Das Zeugnis soll den Glauben wecken. Hier steht es doch, damit alle durch ihn glaubten. Wer sind alle? Nun, die eine Bedeutung des Textes meint alle seine Zuhörer in Israel, die zum Jordan kamen, um Johannes zu hören. Wer kam dorthin? Alle ohne Unterschied. Da kamen die Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Da kamen die Handwerker, da kamen die Frauen, die Männer, die Zöllner, die Sünder und die Kinder. Alle ohne Unterschied sollten glauben. Und an wen sollten sie glauben? Nicht an Johannes, sondern an Jesus sollten sie glauben. Aber in der Anwendung des Textes, also die Bedeutung ist die Menschen um Johannes herum. Und wir könnten jetzt dabei stehen bleiben und sagen, naja, die Menschen damals sollten glauben. Was hat das für uns heute, mit uns heute zu tun? In der Anwendung des Textes sehen wir, dass es nicht bei den damaligen Menschen stehen bleibt, sondern sich auf alle bezieht, die auch heute noch leben. Anders gesagt, auch wir, auch du und ich, wir sollen glauben. Jesus ist der Gebieter über alle Menschen und der Retter für alle Menschen. Und deswegen ist jeder ohne Ausnahme aufgerufen, an ihn zu glauben. Was lernen wir als Gläubige für uns davon? Achtet nochmal auf das Wort durch. Damit alle durch ihn glaubten. Alle sollten durch Johannes glauben. Das betont die wichtige Rolle von Johannes. Er war das von Gott bestimmte Instrument, damit andere zum Glauben kommen. Und so ist es auch heute noch mit jedem Zeugen Jesu Christi. Also Gott will, dass andere Menschen durch dich zum Glauben kommen. Gerade wenn man das noch nicht erlebt hat, kann man so wie Abraham und Zacharias leicht ungläubig sein. Wie soll das passieren? Wer bin ich? Und darum ist es auch für uns der erste Schritt zu glauben. Gott zu glauben, dass Gott durch uns Menschen aus der Finsternis zum Licht rufen will und wird. Also ganz praktisch, wenn du von deinem Glauben Zeugnis gibst, wenn du einem anderen Menschen von Jesus erzählst, dann bist du nicht fertig, es sei denn, du rufst den anderen zum Glauben auf. Es reicht nicht zu sagen, Jesus ist der Retter, Punkt. Es reicht nicht zu sagen, er ist Mensch geworden, der Sohn Gottes. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Und er wird wiederkommen und alle Menschen richten. Es reicht nicht. Du musst darauf abzielen, den anderen zum Glauben aufzurufen. Du kannst es nicht bewirken, dass der andere glaubt. Du brauchst nicht einen bestimmten Ton. Du musst glauben. Du musst glauben. Nein, das alles bringt es nicht. Du darfst nicht versuchen zu manipulieren. Aber du musst dafür beten und darauf hinzielen, wenn du zum Beispiel sagst, weißt du, ich habe dir gerade erzählt von Jesus und das ist nicht meine Meinung, das ist jetzt nicht, wir haben unsere Meinung ausgetauscht, ich habe dir gesagt, was Wahrheit ist, was die Bibel sagt. Der Gott der Bibel hat das hier aufschreiben lassen, damit du weißt, dass du mit deinem Schöpfer nur Frieden hast, wenn du jetzt an Jesus, den Sohn Gottes, glaubst. Und deshalb fragt dich Jesus durch diesen Bibelvers hier in Johannes 9, Vers 35, glaubst du an den Sohn Gottes? Steht sogar in der Bibel die Frage, die wir stellen müssen. Glaubst du an den Sohn Gottes? So sollen auch wir den Herrn bezeugen, nämlich immer mit dem Ziel, dass das Gegenüber an den Sohn Gottes glaubt. Kein anderer Weg, mit Gott versöhnt zu werden. Und so kommen wir zu unserer vierten Frage, wen bezeugen? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich offensichtlich. In Vers 7 heißt es ja, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Und in Vers 8 lesen wir über Johannes, nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Johannes sollte von dem Licht Zeugnis geben. Und dieser Auftrag, der war schon da. Da war Johannes noch nicht einmal geboren. Und als Johannes 8 Tage alt war, da konnte der stumme Zacharias auf einmal wieder reden. Er konnte seinem Sohn den Namen geben und vom Heiligen Geist erfüllt, konnte Zacharias eine beeindruckende Prophezeiung weitergeben. In Lukas 1, ab Vers 76. Lukas 1, ab Vers 76 spricht der Vater, der alte Vater, über seinen Sohn Johannes. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten. Ja, also Johannes ist der Prophet des Höchsten. Er geht vor dem Herrn her. Der Herr ist der Herr Jesus. Er soll die Wege bereiten, indem er zur Buße aufruft. Um seinem Volk, Vers 77, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Jetzt kommt der Grund dafür, was bewegt Gott dazu, Sündern zu vergeben? Um, Vers 78, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Was ist mit dem Aufgang gemeint? Ein Sonnenaufgang, ein Licht, das aufgeht, um zu scheinen, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Wie nennt Zacharias den Herrn Jesus? Den Sonnenaufgang, der den Menschen in der Finsternis scheint. Johannes hat diese eine Aufgabe, Jesus als das Licht zu verkünden. Das sehen wir schon hier in dieser Prophetie. Und dabei musste Johannes nicht ständig wie ein Mantra sagen, Jesus ist das Licht, Jesus ist das Licht. Und auch du musst das nicht ständig sagen, nur diesen einen Satz. Jesus, das Licht zu bezeugen, bedeutet einfach, jede Wahrheit über ihn weiterzusagen. Es geht nicht darum, einen bestimmten Satz zu sagen, der besondere Wirkung hat, sondern Jesus wahrhaftig zu verkünden, wer er ist, wer er wirklich ist. Jesus ist das Licht. Und wenn die Wahrheit von Jesus verkündigt wird, dann wird das Licht verkündigt. Versteht ihr? Alle Wahrheiten über ihn. Dass er der ewige Sohn Gottes ist. Dass er der einzige Gott ist, der Mensch geworden ist. Und wie er gelebt hat. Was er befohlen hat. Kommt her zu mir. Wie er am Kreuz für Sünder stellvertretend gestorben ist, wie er im Grab war und am dritten Tag auferstanden ist und wie er jetzt im Himmel thront, weil er aufgefahren ist und dass er wiederkommt. All das bedeutet, das Licht zu verkünden. Alle Wahrheit über Jesus. Und Johannes hat das klar verstanden, dass es nicht um ihn selbst geht. In Johannes 1, Vers 20 sagt Johannes, ich bin nicht der Christus. Anders gesagt, ich bin nicht das Licht. Und Johannes sagt an anderer Stelle in Johannes, nicht Johannes sagt, sondern Jesus sagt an anderer Stelle über Johannes, in Johannes 5, Vers 35, jener war die brennende und scheinende Leuchte. Also Johannes ist eine Lampe, ist eine Leuchte. So sind auch wir. Wir sind praktisch eine Taschenlampe im Vergleich zur Sonne. Aber wir sind nicht das Licht. Wir sind nicht der Sonnenaufgang, versteht ihr? Wir sind solche, die auf das Licht hinweisen. Und was lernen wir daraus? Und ich hoffe, das ermutigt dich auch. Es ist diese einfache Wahrheit. Ich bin nicht das Licht. Du bist nicht das Licht. An dir ist nichts Besonderes als Person. An mir ist nichts Besonderes als Person. Die Menschen sollen und sie werden nicht an Jesus glauben, weil du oder ich so genial sind. Sie sollen und werden nicht glauben, weil in unserem Leben Wunder passieren. Sie werden nicht glauben, nur weil du nicht krank wirst. Sie sollen und werden nicht glauben, weil deine Familie so harmonisch ist. Weil du die besten Einfälle auf der Arbeit hast. Weil dein Geschäft an die Spitze kommt. Weil in deinem Leben nie Dagewesenes passiert. Und sie deswegen glauben, dass Jesus der Christus ist. Nein, die Menschen sollen und werden glauben an Jesus Christus, weil du ihnen verkündigst, was in der Bibel steht. Weil du ihnen Jesus bezeugst, so wie er in der Bibel steht. Und dann bist auch du eine Lampe und eine Leuchte, die vom wahren Licht, von dem Herrn Jesus Christus, die Leuchtkraft bekommt. Ist das nicht ermutigend? Es liegt nicht in unserer Person. Es liegt in Jesus, dass Menschen glauben. Und wir haben hier im Evangelium haben wir das wahre Zeugnis Gottes über ihn. Und es ist so eine großartige Aufgabe, den Herrn zu bezeugen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Und jeder, der an dich glaubt, der wird nicht verloren gehen. Danke, dass wir nicht selbst versuchen müssen, Menschen zu Christen zu machen, sondern dass du diese hohe Aufgabe selbst übernimmst. Du machst Menschen von du bewirkst, dass Menschen aus der Finsternis zum Licht kommen, wenn wir nur ihnen dich bezeugen. Und da danken wir dir für diese Ermutigung, die auch in Johannes und in seiner Person liegt und dass du uns zeigst, wie wichtig es ist, in unserem Leben anderen von dir zu erzählen und zu verkünden, was sie tun müssen, an dich zu glauben. Und dass es auch keines Werkes bedarf, sondern einfach des Vertrauens auf dich und die Hingabe an dich. Und wenn uns das jetzt noch nicht so deutlich ist, dann bitte ich, dass du das auch im Nachdenken über diese Predigt deutlich machst, dass du uns erweckst zu Zeugen, die freimütig dich verkündigen, Herr Jesus. Amen.